Ein paar Gedanken zur Jahreslosung 2023. Ihr Lieben, wer kennt die Jahreslosung 2023 schon? Ein paar sagen es. Ruft mal laut rein. Oh Mist, dann muss ich kurz noch mal die Predigt ändern. Nee, okay. Nein. Du bist ein Gott, der mich sieht. Eine super spannende Geschichte. Schöner Spruch, ne? Geht so leicht von der Lippe, aber die Geschichte dahinter ist krass. Es geht um eine Frau Hagar, die eigentlich nur eine Magd ist. Eine Randfigur. Schon spannend, ne? Randfigur. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und trotzdem kriegt sie eine besondere Rolle. Und ich lese euch kurz den ganzen Text vor, ist mir wichtig, und dann gucken wir uns das an. Sarah, es geht übrigens über Sarah und Abraham. Ne? Abraham, der große Verheißungsträger, dem aus dem das Volk Israel letztlich hervorgegangen ist, der, mit dem die Geschichte losgeht, der nämlich sein Land verlassen hat und in ein anderes Land zog und aus dem ein großes Volk kommen sollte, aber er hatte keine Kinder. Und da kommt Hagar ins Spiel. Seine Frau heißt Sarah, hat ihm keine Kinder gegeben, aber sie, die Sarah, hatte eine Magd namens Hagar. Sarai oder auch Sarah, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham ihrem Mann zur Frau, nachdem sie 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatten. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin, die Sarai, gering. Da sprach Sarai zu Abraham: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun, sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie dir es gefällt. Als nun Sarai sie demütigen wollte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Da sprach zu ihr der Engel: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären. Dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wird wieder jedermann und jedermanns Hand wieder ihm. Und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn, und Abraham nannte den Sohn, der mit ihm Hagar gebar, Ismael. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ein Gott, der mich sieht. Zuerst kam mir ein Gedanke: Ich hätte gerne einen Gott, der was bewirkt, der hilft. Wer will denn einen Gott, der mich sieht? Ein Stalker. Ein Gott, der mich beobachtet, auf Schritt und Trick tritt. Mich sehen, das ist nicht nur positiv. Ne? Jedenfalls denken wir das. Es gibt ein positives Mich sehen und es gibt ein negatives. Wer will denn schon die ganze Zeit beobachtet werden? Dieser Bibelvers handelt von einer Frau, die etwas Schweres durchmacht. Und hier hat es was grundsätzlich Positives, wenn sie sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Und in vierfacher Hinsicht wollen wir da drauf schauen. Viermal positiv, du bist ein Gott, der mich sieht. Euch fallen vielleicht noch mehrere ein, aber wir haben ja auch noch das ganze Jahr vor, uns diesen Bibelvers zu meditieren. Erstens, der Gott, der mich sieht, nämlich der Gott, der meine Situation sieht. Ich werde gesehen. Ich finde das klasse. Hagar, hier, da fallen die Worte, der Herr hat mein Elend erhört. Das heißt, hier ist ein Gott, der sieht, was ich durchmache. Das ist ein Riesengeschenk für die Hagar, dass sie mitten in dieser einsamen Stunde, sie ist allein, sie ist auf der Flucht, es ist alles zusammengebrochen, dass sie auf einmal merkt und ihr bewusst wird, ich werde gesehen. Es ist nicht so, dass diese Zeit ungesehen ist von Gott. Vielleicht kennt ihr es selber, schwere Situationen und du denkst, du bist allein, von Menschen verlassen, von Gott verlassen und keiner versteht dich, keiner kennt dich in diesem Moment. Man weiß gar nicht und kann das nachempfinden. Und wenn dann das Herz aufgeht und merkt, nein, wir haben einen Gott, der mich sieht. Die letzten Momente in dem letzten Jahr, die schwer waren in deinem Leben und du denkst, das war hart, sagt Gott dir jetzt zu, ich bin ein Gott, der dich sieht. Ich habe das gesehen. Ich war da. Gerade im Leid ist es gut, diese Wahrheit zu kennen. Gott kennt dich und weiß um deine Situation. Er ist ein Gott, der uns sieht. Das ist die eine Sache. Ganz schnell abgehandelt und doch so tief, Leute. Wohl dem, wo das immer wieder ins Herz rutscht und gerade in schweren Momenten. Ich habe einen Gott, der mich sieht. Auch jetzt das, was mir gerade geschieht, wenn es schwer wird. Dann ein Gott, der mich sieht. Das heißt, nicht nur der mich an, also nicht nur der, der sozusagen die Augen offen hat für meine Situation, sondern der mich erkennt. Er kennt mich, meine Person. Wisst ihr, Blicke sind eine unheimliche wichtige Sache. Also ich bin da kein Profi drin, aber ein bisschen was Faszinierendes finde ich da schon dran. Zum Beispiel bei Kindern. Wenn sie noch klein sind, sie brauchen unheimlich das Gesicht und den Blick eines Gegenübers. Am besten von Eltern, von Mama und Dad. Und dann lernen sie erst sozusagen selber Gesichtszüge zu bilden. Ne? Also auch zu lächeln, Gefühle. Sie kriegen dadurch eigentlich erstmal einen Zugang zu sich selber. Aber zuerst fängt man an zu spiegeln. Man braucht das Gesicht. Ein Blick, der auf mir ruht, ein Blick, der sich mir zuwendet. Und es geht nicht nur darum, dass wir es brauchen, um überhaupt zu wachsen, um zu reifen. Das geht sogar noch weiter, dann wenn sie älter sind. Ne? Ja, vielleicht habt ihr das Kind ja selber, die Beobachtung. Mama, Papa, hast du das gesehen? Guck mal, was ich kann. So, ne? Papa, guck mal. Und dann, wenn der Papa sich zuwendet und zuguckt, der Blick sich auf das Kind richtet, da geht es nicht nur darum, hey, guck mal, hier, guck mal kurz vorüber, sondern es geht darum, siehst du mich? Siehst du meine Stärke? Glaubst du an mich? Und wenn dann der Vater zuguckt, dann passiert etwas. Dieser Blick, der macht etwas. Er schenkt nämlich Stärke, Zuwendung. Er bildet Identität. Das Gesehenwerden durch den Vater schenkt dem Kind Stärke, mehr es selbst zu werden. Und sich Sachen zuzutrauen. Und wir sehnen uns nach dieser tieferen Art, gesehen zu werden. Wir sehnen uns nach so einer nicht nur einfach, dass mich jemand anguckt, sondern erkannt zu werden, auf eine tieferen Art und Weise gesehen zu werden. Der Film Avatar, der jetzt im zweiten Teil im Kino läuft, ich habe ihn noch nicht gesehen, ist ja auch egal. Jedenfalls, der hat im ersten Teil, das fand ich so faszinierend, die haben was ganz Neues reingebracht, nämlich immer diese Redewendung, ich sehe dich. Da geht es nicht um, ich liebe dich oder was auch immer, sondern der intimste Moment sozusagen, dann wenn die, das sind ja Völker, die aufeinandertreffen sozusagen, ist, ich sehe dich, ich erkenne dich. Ich weiß nur, jetzt habe ich dich erfasst. Wunderschöne Formulierung. Und darum geht's. Das wollen wir werden erkannt werden, dass jemand weiß um mich, wer ich wirklich bin, der alles um mich weiß. Und hier erlebt auf einmal Hagar, dass sie auch auf diese Art und Weise gesehen wird. Hier sagt Gott, indem er sagt, ein Gott, der mich sieht, nicht nur ich sehe deine Not, sondern ich sehe auch deine Bestimmung. Und ich spreche eine Verheißung über dich aus. Ich sehe noch viel weiter. Ich sehe dich schon in die Zukunft, wo du dich noch nicht siehst. Du siehst dich nur jetzt in dieser Situation, ob sie nun gut oder schlecht ist. Aber ich sehe dich schon weiter. Und da sehe ich dich hin, indem ich das ausspreche. Ein gewaltiges Ich sehe dich. Du bist ein Gott, der mich sieht. Schon ganz woanders, wo ich mich nicht sehe. Könnt ihr das hören? Das ist dieses, ich erkenne dich. Ich weiß um dich. Ich weiß um das Innerste deines Herzens noch mehr als du und deine Bestimmung, die du hast und mit dir trägst. Und so wollen wir gesehen werden. Und so sagt er uns zu dieses Jahr, ich bin ein Gott, der dich sieht. Aber es gibt nur noch diese Blicke, die wir nicht wollen. Aber die sind auch gut. Diese Art von Blick, die wir erstmal scheuen. Und da kommen wir noch dazu. Und warum ist das wichtig, dass Gott uns da sieht? Nämlich das eine ist, er sagt hier auch, ich bin ein Gott, oder es sagt uns hier, du bist ein Gott, der mich sieht, auch in meiner Schuld. Ist euch das aufgefallen? Er sagt ganz klar, der Engel auch, kehre zurück zu deiner Herrin, Sarah, und demütige dich. Und davor hieß es, sie wurde stolz. Versteht ihr? Bei der ist gerade was aufgebrochen. Ne? Sie wurde schwanger und das war das Größte damals, einen Erben zu schenken. Ihre Herrin konnte es nicht, aber sie konnte ihrem Herrn, dem Abraham, ein Kind schenken. Und das machte sie stolz. Und sie ließ es die Sarah auch spüren. Hat sich wahrscheinlich nicht mehr so viel sagen lassen und hat gesagt, hey, bald bin ich am Drücker und du darfst rutschen. Und Gott spricht das an und sagt, auch das habe ich gesehen. Ich bin ein Gott, der dich sieht und das heißt auch deine Finsternis. Manch einer erschreckt das. Vielleicht denkt ihr an so ein Kinderlied, das ihr kennt. Ne? Pass auf, kleine Hand, was du tust. Ja? Die Pädagogen kriegen das heutzutage mitgebracht. Bitte nicht singen im Kindergarten, weil das vermittelt so ein Gottesbild, was so einen Beigeschmack hat. Ne? So, pass auf, Gott sieht alles. Aber Fakt ist, es ist ein Wahrheitsmoment da dran, Leute. Gott sieht es. Und er sieht auch das Dunkle in unserem Leben, das, was wir tun, was nicht gut ist. Und er will es nicht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und wisst ihr, und das ist ein Segen. Wie gut, dass es jemanden gibt, der sogar diese Dinge sieht in meinem Leben, die ich vor allen Leuten, vielleicht sogar vor mir selber, versteckt halte. Wie gut, dass es jemanden gibt, der da hinsieht, darum weiß, dem ich nichts vormachen kann. Wisst ihr, wie befreiend das ist, zu wissen, du bist ein Gott, der mich sieht. Auch da, wo es dunkel ist in meinem Herz, wo ich gemein bin, wo ich mich über andere stelle, wo ich Sachen tue, die mich und andere zerstören, auch das sieht er auch. Würde er es nicht sehen, würde er mich nicht auf dem Weg der Veränderung begleiten können. Nicht zurück ins Leben führen. Aber er ist ein Gott, der mich sieht. Und das heißt, er bringt auch das ans Licht. Oh, was für ein Segen. Und ich bin froh darüber, dass wir einen Gott haben, der uns sieht. Auch im Dunkeln, auch die dunklen Momente. Und nicht die Augen davor verschließt. Natürlich ist entscheidend, wie jemand auf das Dunkel in meinem und deinem Leben blickt. Das kann sehr unterschiedlich sein. Das führt uns zum vierten. Also zum ersten, Gott, der mich sieht, nämlich meine Not. Zweite, Gott, der mich sieht, nämlich wer ich bin, meine Bestimmung, der mich kennt durch und durch, der mich viel besser weiß, wer ich eigentlich bin als er, als ich selber. Drittens, Gott, der mich sieht, auch meine Schuld. Und viertens, ein Gott, der mich ansieht. Und es ist so wichtig, das zu wissen. Gerade wenn Schuld im Spiel ist, dann neigen wir uns zu verstecken. Kennt ihr das Spiel? Verstecken? Naja, irgendwie spielt es fast jeder. Ne? Ich glaube, es gibt fast keinen Menschen, der mal Verstecken gespielt hat. Weil wir fangen als Kinder schon früh damit an. Und wisst ihr, die Menschheit spielt Verstecken. Seitdem es sie gibt. Die Bibel erzählt, das fing ganz früh an. Nämlich mit Adam und Eva. Es fing mit Adam und Eva an. Und in dem Moment, wo nämlich die Beziehung zu Gott gebrochen ist, da erkennen sie sich und sehen, dass sie nackt sind. Interessant. Sie fangen an, sich mit den Augen von außen zu betrachten, mit anderen Augen, andere Blicke von außen auf sich zu spüren. Und was machen sie? Sie fangen an, sich zu verstecken. Sie fangen an, sich zu bekleiden. Man könnte auch sagen, zu verkleiden. Nämlich, das tun wir, wenn wir uns anziehen. Ist ja gut, dass wir uns anziehen. Aber im Prinzip ist es ein, ich verdecke mich, ich bekleide mich. Es gehört es zu uns, weil wir unsere Scham bedecken sozusagen. Aber eigentlich, wenn alles offen ist, versteht ihr, wo es keine Schuld gab, wo jeder sein konnte, wie er ist, da gab es noch Unschuld. Ne? Wir verwenden sogar diese Worte. Da gab es auch kein Versteckspiel. Aber die Zeiten sind nicht so. Es gibt Schuld in unserem Leben und es gibt Verstecken. Und das ist, weil wir die Blicke von außen auf uns spüren. Bei Adam und Eva war das schon. Sie ertrugen nicht mehr so zu sein, wie sie waren, nämlich nackt. Und die Scham kam auf und sie versteckten sich, fingen an, sich zu klein zu machen. Sie versteckten sich voreinander, aber auch vor Gott. Und bei Hagar ist es auch. Sie läuft ja davon, weil sie auf einmal ganz andere Blicke noch auf sich spürt. Die Blicke von Sarah. Und es sind vernichtende Blicke, angstmachende Blicke. Und sie weiß ganz genau, dass ihr Gefahr droht. Es gibt Blicke über uns und unserem Leben, die sitzen wie eine Hand im Nacken. Und die drücken dich nieder. Und du spürst diesen Blick immer auf dir. Manchmal sind es richtig durch Menschen, die kommen. Und sie haben so eine Ausstrahlung, wenn sie dich anschauen, dann machen sie dich klein. Oder sie machen dir ein schlechtes Gewissen. Oder sie lassen dich in die Pötte kommen. Und sie sagen, streng dich an, gib mehr, gib mehr, gib mehr, gib mehr, gib mehr. Aber eigentlich ist die Botschaft, und du wirst nie genug geben. Und dann fühlst du dich wieder klein und schwach. Es gibt fordernde Blicke, es gibt kontrollierende Blicke. Du fühlst dich eingeengt, unfrei. Es gibt bedrohende Blicke, Angst machen, erniedrigende Blicke. Es gibt verschiedenste. Und das Abgefahrene ist, wir spüren manchmal sogar die Blicke in unserem Leben, wenn wir allein sind, weil sie so stark sind, vielleicht durch unsere Eltern oder andere bestimmte Persönlichkeiten aufgedrückt worden sind in unserem Leben. Wir spüren Blicke. Und manchmal legen wir das sogar auf Gott. Pass auf, kleines Auge, was du tust. Wo du hinschaust, kleine Hand, was du tust. Dann denken wir, dass Gott uns so anschaut. Und es quält uns. Und auf einmal kennt aber Hagar, ihr müsst euch das vorstellen, sie flieht vor diesen Blicken, weil es nicht mehr aushält. Sie flieht in die Wüste. Und auf einmal erkennt sie, du bist ein Gott, der mich sieht. Aber er sieht mich an. Sie sagt es sogar, der mich angesehen hat. Vers 13 steht das. Aber ganz anders. Ich erkenne auf einmal, wie du bist und wie du mich ansiehst. Und es befreit sie, wieder zurückzugehen. Es macht sie stark, die Blicke ihrer Herren auszuhalten. Die verachtenden Blicke. Oh, und die Hagar wird noch kein leichtes Leben haben. Es ist noch heftig mit der Geschichte. Aber sie versteckt sich nicht mehr, weil sie auf einmal den liebevollen Blick Gottes über sich spürt und sieht. Du siehst mich an. Jesus macht uns das vor. Bei Jesus sehen wir das ganz deutlich. Bei Jesus heißt es sogar in der Taufe dann, und der Himmel öffnete sich, du bist mein geliebter Sohn, dir habe ich Freude. Und unter diesem Blick lebte er, den aber liebevollen Blick über seinem Leben. Und das merkt man Jesus ab, dass eine Freiheit und eine Kraft daraus kommt und eine Ruhe. Auch das ist wichtig. Dieses Angesehen, du bist ein Gott, der mich sieht, der mich ansieht. Und alle anderen Blicke verlieren ihre Kraft über meinem Leben. Vielleicht als letztes noch interessant, wo sie das erfährt. Nicht in dem Zelt, nicht in dem Gemenge noch und noch Rangeleien mit Sarah und Auseinandersetzung mit Abraham. du bist ein Gott mehr, der mich sieht, das erfährt sie in der Wüste. Und ich glaube, es ist nicht zufällig. Auch da sagt Jesus Ähnliches. Er sagt, hey, wenn du betest, dann geh in dein Kämmerlein. Da, wo dich niemand sieht, außer der Vater. Weil wenn du vor den Menschen betest, dann hast du deinen Lohn gehabt. Aber wenn du dich zurückziehst, nämlich an dem Ort, wo keine Blicke auf dir ruhen, dann hast du die Chance, die Blick des einen zu spüren. Wenn du dich frei machst von den ständigen, wie schauen mich die anderen an, was muss ich tun, was wird erwartet oder was auch immer, oder welche Rolle muss ich spielen. Und da kann sein liebevoller Blick auf mich fallen. Es ist kein Zufall, dass das in der Wüste geschieht, glaube ich. Natürlich, da war auch die Notsituation, da hat sich Gott zugewendet. Und trotzdem sind es manchmal die Wüstenmomente, wo alles andere wegfällt, wo ich seinen liebevollen Blick auf mir spüre. In diesem Sinne, du bist ein Gott, der mich sieht, durch und durch kennt, auch meine notvollen Situationen kennt und das Leid in meinem Leben. Aber du siehst auch meine Schuld. Aber in all dem siehst du mich an, bist für mich. Ich wünsche euch, dass ihr diesen liebevollen Blick Gottes spürt. Nicht den Griff im Nacken, der von sonst wo manchmal kommt. Es gibt nämlich jemanden, der Freude hat, uns zu quälen. Sondern den befreienden Blick, den stark machenden Blick Gottes. Amen.